Wir befinden uns gerade im Buch Nehemia im Kapitel 13. Zur Einleitung ein kurzes Bild in unserer heutigen westlichen Welt, wo man Krieg und Hunger ja gar nicht mehr wirklich kennt und sich vorstellen kann, ist wohl eine Sache, vor der man noch große Angst hat, der Krebs, der ja oftmals völlig unerwartet auftaucht und wenn er einmal da ist, frisst und gestreut hat, man nichts mehr gegen ihn tun kann, bis er einen verzehrt hat. Und beim letzten Mal in den Kapiteln, im Übergang von Kapitel 12 zu 13, haben wir ein geistliches Krebsgeschwür quasi entdeckt, nämlich die Sündhaftigkeit des Menschen. Nur noch kurz zur Rückschau. Wie gesagt, das war der Umbruch von Kapitel 12 zu 13. In den ersten 12 Kapiteln des Buches Nehemia wird eine Erfolgsstory von Gottes Volk erzählt, wie wir es sonst an wenigen Stellen finden. Nachdem Israel zurückgeführt wurde, wird die Mauer des der Stadt Jerusalem wird aufgebaut und dadurch eben auch die Ehre Jerusalems als Stadt Gottes wiederhergestellt. Und das führte dann auch im Volk zu einem geistlichen Erwachen, zu einer nationalen Buße, könnte man sagen. Und wir haben auch Gefolge, dass es Gottes Gnade allein war, die das bewirkt hat. Das haben wir an verschiedenen Stellen gesehen. Aber auch, dass Gott das Werkzeug verwendete, das er am häufigsten verwendet, um so etwas zu tun, nämlich einen gottesfürchtigen Mann namens Nehemia in diesem Fall. Wie gesagt, die ersten 12 Kapitel geistlicher Erweckung, aber wir haben uns letztes Mal den Umbruch eben angeschaut zu Kapitel 13, wo dann der absolute Abfall wieder geschieht, wo das ganze Gute, die guten Vorsätze, die ja, alle Reformen wie ein Kartenhaus in sich zusammenfielen in kürzester Zeit. Und wir hatten daraus geschlussfolgert, dass Gott uns damit mit diesem letzten alttestamentlichen Geschichtsbuch, ja, es kommen noch Propheten und so weiter, aber das schließt die Geschichte ab, die erzählenden Bücher, hatten wir Gefolge, dass Gott damit uns einfach zeigt, dass der Mensch absolut verdorben ist. Er beendet quasi die Langzeitstudie Israel, mit der gezeigt oder mit der quasi geprobt wurde, ob eine Gruppe Menschen unter besten Bedingungen dazu gebracht werden kann, das Gesetz Gottes zu halten und gottesfürchtig zu leben. Und das Ergebnis finden wir quasi in Römer 3 zusammengefasst. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tut, sie taugen alle zusammen nichts, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist das Ergebnis, was wir am Ende sehen von der Geschichte des Alten Testamentes. Und damit schreit dieses letzte Buch quasi nach dem Neuen Testament, nach dem Messias, der die Erlösung des Menschen bringt. Das war im Groben die Botschaft von letztem Mal, als ich hier vorne stand. Allerdings gibt es in diesem letzten Kapitel auch noch einen zweiten Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Nämlich, hier ist nicht nur eine große heilsgeschichtliche Botschaft, sondern wir sehen dort auch einen Diener Gottes, der jahrelang geeifert hat für das Volk mit aller Kraft und absolut vorbildlich, und er kommt nun zurück und steht vor einem einzigen Scherbenhaufen. Sein ganzes Werk scheint da niederzulegen, es wurde alles ins Gegenteil verkehrt, was er an Reformen durchgeführt hatte. Das ganze Volk war zu ihren ursprünglichen Sünden zurückgekehrt. Und mit dieser Erfahrung steht Nehemia nicht alleine da. Die Entwicklung zieht sich nicht nur durch die komplette Geschichte Israels, sondern auch durch die gesamte Kirchengeschichte. Schon Paulus stand mit der Gemeinde von Galatien vor einem ähnlichen Scherbenhaufen, sodass er in Galater 4,11 schreibt, er fürchtet vergeblich, um sie gearbeitet zu haben. Seine ganze Kraft, die er hineingesteckt hat, scheint vergeblich gewesen zu sein. Und seit der Zeit der Apostel sehen wir diesen Negativtrend in der Kirchengeschichte. Schon in den ersten Jahrhunderten wurden zahlreiche Irrlehren verbreitet, die Gottheit Jesu und die Dreieinigkeit wurden zuerst angegriffen, bestimmte Bibelbücher wurden angegriffen, Werksgerechtigkeit und Gesetzlichkeit erhielt Einzug, was am Endeffekt oder was dann eben in der römischen Kirche mündete, so dass wir im dunklen Mittelalter fast keine Spur mehr, zumindest eben aus der Geschichtsschreibung, keine Spur mehr von wahrem Evangelium finden. Und auch wenn Gott immer wieder Erweckung geschenkt hat, dann war das Schicksal der neu gegründeten Kirche das gleiche oder ähnliche wie der, aus der sie herauserwachsen ist. Das sehen wir besonders an der evangelischen Kirche, die ja aus der Reformation entstanden ist, einer wunderbaren Erweckung, die heute geistlich gesehen nicht besser dasteht als die katholische Kirche im Großen und Ganzen. Das gleiche dann mit den Pietisten, die sich in der evangelischen Kirche entwickelt haben, das gleiche in England mit der anglikanischen Kirche, den Methodisten und heute leider großteils auch zu sehen mit FEGs und EFGs, nur um Beispiele zu nennen, wo mehr und mehr liberale Theologie und Charismatik einzieht. Scheinbar ist jede christliche Gemeinschaft auf Dauer dazu verdammt, diesem Negativtrend zu erliegen. Und damit wollte ich einfach zeigen, dass das, was wir letztes Mal als, eben, ja, als Lehre definiert haben, die Verdorbenheit des Menschen nicht nur eine theologische Position ist, sondern eine grausame Realität, die wie ein Krebsgeschwür an der Gemeinde frisst und mit der jeder Mensch oder jeder Gläubige auch eines Tages konfrontiert werden wird. Ich weiß nicht, inwiefern hier wer schon Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat, sei es dadurch, dass er wirklich in einer Gemeinde war, die von Irrlehre befallen wurde und langsam aufgefressen wurde, oder eben noch im Kleinen, dass ein Bruder oder eine Schwester anfangen, in Sünde zu geraten und darin festzubleiben oder mit einer Irrlehre sympathisieren. Ja, mit sowas beginnt das ja, der Verfall. Und ich bin überzeugt, dass auf Dauer kein Diener Gottes einer solchen Erfahrung entgehen kann. Und die Fragen, die sich dabei ganz natürlich stellen, sind, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und wo nehme ich die Kraft her, mit so einem manchmal hoffnungslosen Zustand dann umzugehen? Und heute wollen wir genau diese Fragen anhand des 13. Kapitels des Buches Nehemia beantworten. Wir werden sehen, also uns zum Vorbild nehmen, sein Vorgehen und auch seine Herzenshaltung, die darin zum Ausdruck kommt. Und darum möchte ich jetzt zuerst das gesamte Kapitel einmal vorlesen. Nehemia 13, Abvers 1. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Vorher aber hatte Eliaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgegangen. Aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanias. Denn sie wurden für treu erachtet, und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, dass etlichen Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Macht es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen. Und ich befahl, man solle sie nicht öffnen, bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astort, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch wäre von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sie nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Und nun muss man von euch hören, dass ihr dieses ganz große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt? Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Ein recht langer Text. Wir werden nicht den ganzen betrachten, aber wenn ich nur den ersten Abschnitt gelesen hätte, dann hättet ihr eben nicht vor Augen gehabt, wie groß das Ausmaß eigentlich war des Abfalls, der hier geschehen ist. Der ganze Text gliedert sich in drei Abschnitte, der jeweils von einem kurzen Stoßgebet Nehemias abgeschlossen wird, wo jeweils immer zwei Sünden erst entdeckt und dann korrigiert werden. Und wir werden uns mit dem ersten dieser drei beschäftigen, von den Versen 7 bis 14. Und in der Beschreibung sehen wir eben Nehemias Vorgehen gegen den Abfall. Und in Vers 14, in diesem kurzen Stoßgebet, haben wir wie ein Fenster in das Herz dieses Mannes, wo seine Gedanken- und Gefühlswelt gelüftet wird, die wir uns dann im zweiten Punkt zum Vorbild nehmen werden. Noch ein ganz kurzer Überblick über die Verse 1 bis 6, die wir letztes Mal schon betrachtet haben. Die ersten drei Verse beschreiben eine Situation nach diesem Geschehen, nach der Korrektur aller Sünden. Also sehen wir schon von vornherein, er wird Erfolg haben mit dem, was er tut. Aber dann wird eben der Abfall beschrieben. Und diese Tat Eliaschibs, die wir am Anfang haben, dieses Priesters, der dort die Zimmer im Tempel räumt und dem Tobia einen Raum macht, ist einfach sehr symbolisch, denn gerade diese Räume waren Gegenstand der großen Reform eben am Ende, dass der Priesterdienst wieder eingeführt wurde, die Tempelabgaben wieder gebracht wurden. Und genau dieser wird jetzt geräumt, um den größten Feind des Mauerbaus und damit des Volkes Israel Platz zu machen. In Vers 6 sehen wir dann mehr zu den Begebenheiten. Nehemia ist nach 12 Jahren Statthalterschaft wieder zurückgekehrt nach Babel, wie es am Anfang dem König auch, oder wie es abgemacht war im ersten Kapitel. Und wir wissen nicht genau, wie lange er weg war, aber wenn wir schauen, was so alles passiert ist, es wurden Ehen geschlossen, Kinder geboren, sie lernten sprechen. Es wird eine Zeit gedauert haben, bis das anfing, können wir vielleicht so 5 bis 10 Jahre schätzen. Und wir können auch davon ausgehen, dass Nehemia wahrscheinlich auch in etwas fortgeschrittenem Alter war, als das alles jetzt stattfand. Nun kommen wir zu unserem Text, den wir genauer betrachten wollen. Die Verse 7 bis 13 bilden den ersten Punkt, die richtige Reaktion auf den Abfall. Wir sehen hier, wie Nehemia nach Jerusalem, nach Israel und dann nach Jerusalem zurückkommt. Und das Erste, was er scheinbar tut, ist, in den Tempel zu gehen, um eben zu betrachten, ob noch läuft, was er eingesetzt hat. Und was sieht er? Er kommt hinein und sieht keine gefüllten Kammern von Zehnten und Erstlingsgarben, sondern eine schick hergerichtete Suite. Und er wird da gestanden haben und erstmal um sich gesehen haben und gefragt haben, was soll das, wer wohnt da? Und das Letzte, was er hört, hätte er erwartet, nämlich Tobias, einer seiner zwei größten Feinde in seinem ganzen Werk an dieser Stadt. Und ja, damit ist noch nicht das ganze Volk abgefallen, nur dass der da ein Zimmer hat. Aber was sagt das aus? Es zeigt, dass Priester und Volk es zugelassen haben, dass eben dieser größte Feind dort hineinkommt und dass ihnen scheinbar die früheren Differenzen auf einmal egal sind. Dass ihnen der Mauerbau, den er verhindern wollte und damit eigentlich die Ehre Israels, die dabei eigentlich im Zentrum stand, auf einmal völlig egal ist. Es zeugt von einer religiösen Gleichgültigkeit, die nicht nur das Volk, sondern auch die komplette Geistlichkeit durchzogen hat und macht den Rest eigentlich schon absehbar. Wir können uns vorstellen, dass, wie es hier steht, die Sache Nehemia missfällt, wobei das noch gelinde ausgedrückt ist. Und er hat jetzt nicht die Priester gerufen und sie gebeten zu erklären, was das soll, oder ist zu Tobia gegangen und hat gefragt, warum er denn dort hinein will, sondern es scheint eher so, als wäre er hineingegangen und hätte den ersten Stuhl genommen, den er gesehen hat, und ihn im großen Bogen über den Tempelplatz befördert, wo innerhalb der nächsten 20 Minuten auch der Rest lag, was dort drin eingeräumt war. Und danach bittet er nicht, sondern befiehlt, diese Kammer zu reinigen und wieder für das zu verwenden, wofür sie eigentlich da ist, nämlich um die Güter, die Gottes Haus gehören, darin aufzubewahren. Und ich hoffe, dass an diesem Vorgehen klar wird, was ich meine, wenn ich von Eifer spreche. Dieser Mann hat nicht nur etwas übrig für dieses Haus und für Gott und für sein Volk, sondern es frisst ihn auf, dass er, ja, wir sehen dieses inbrünstige Vorgehen an diesem Mann, um das zu korrigieren. Und deshalb wartet er nicht lange ab, er diskutiert jetzt nicht viel mit den Priestern rum, die dort rumstehen, sondern er sieht die Sünde und die Gefahr, die das auch für das Volk bringt, diesen Einfluss, was das haben muss auf sein Volk, und handelt. Er räumt dieses Zimmer. Und vielleicht denkt sich manch einer, wenn er das liest oder wenn er es das erste Mal gelesen hat, naja, verständigen hätte man sich ja vorher mal können. Aber es gibt einfach Dinge, da gibt es nichts mehr zu diskutieren, und das hat er hier gesehen. Weder Tobia noch sonst jemand darf so einen Platz im Haus Gottes haben. Vergleichen wir das mal mit heute. Es ist wie, wenn ein Missionar eine Gemeinde gründet, 5 Jahre weggeht, wiederkommt und das Zimmer, in dem früher die Kinderstunde stattfand, wurde nun geräumt und der katholische Bischof der Gegend darf sich dort in ein Gebetshäuschen einrichten. Und das würde ja genauso zeigen, dass den Gemeindegliedern auf einmal scheinbar die Lehre der Rechtfertigung, die bei der Reformation erkämpft wurde, egal ist. Und dabei ist das darf nicht sein, dabei ist es egal, was für finanzielle oder wirtschaftliche Vorteile durch die Beziehungen das bringt. Das ist kein Aufruf zum Hass an Katholiken oder sowas, aber man muss die Lehre beurteilen und sich absondern, wenn so eine Differenz da ist. Wenn eine Gemeinschaft mit ihrer Lehre Gottes Wesen und sein Evangelium untergräbt und verdreht und eigentlich verachtet. Sein Wort, in dem er sich offenbart. Deshalb ist es egal, ob es Katholiken sind oder liberale Theologen, Zeugen Jehovas, Charismatiker, haben keinen Zugang oder Einfluss auf das Volk Gottes. Dürfen es nicht haben. Und genau das erkennt er hier, dass eben genau das der Fall war. Dass dieser Mann hier dieses Zimmer wollte, um Einfluss auf sein Volk zu nehmen. Und das darf nicht sein. Nehmen wir ein Bild aus dem Neuen Testament. Es ist wie, als würde ich einem Wolf ein Zimmer unter der Schafsherde geben. Und nichts wird ihn daran hindern, sich eins von denen zu reißen, wenn wir das tun. Genauso wird man einen Irrlehrer nicht daran hindern können, Geschwister zu verführen und dadurch zu verderben, wenn man ihnen diesen Zugang zur Gemeinde gibt. Und sowas geschieht aus Menschengefälligkeit und fehlender Gottesfurcht. Das war damals der Grund, das ist heute der Grund für sowas. Und ist ein beliebter Schritt des Widersachers, um den Abfall in Gang zu setzen, der die Gemeinden eben befallen kann. Um kurz die Augen darauf zu lenken, was hier nicht steht. Hier steht jetzt nichts davon, wie die Priester hergehen und sich beschwert haben. Nun, gut, er ist mit gewisser staatlicher Autorität aufgetreten, dem wird sich niemand so schnell in den Weg gestellt haben. Aber da waren bestimmt Leute, die das gestört hat, was er da macht. Aber es ist interessant, dass nichts davon erwähnt wird. Und ich denke, dass nicht der einzige Grund ist, dass es nicht da war, sondern er lässt sich nicht nur nicht einschüchtern von den Leuten, die da sind, er nimmt sie nicht mal zur Kenntnis, was sich ihm in irgendeiner Form in den Weg stellen könnte. Er überrollt sie in seinem Eifer für das Haus Gottes. Er sieht das Problem und handelt. Und ihm ist egal, wer jetzt, ob der Hohepriester oder sonst jemand da was dagegen hat. Auch das ist ein Vorbild in dieser Sache. Das Problem ist gelöst. Er steht vielleicht zufrieden da und sieht zu, wie die Kammer wieder gefüllt wird mit den Gaben und guckt dann etwas verdutzt, als sie fertig sind und sieht, dass sie fast leer ist. Und er dreht sich vielleicht um und fragt die Leute, was soll das, wo ist der Rest? Ja, da wird eigentlich fast gar nichts mehr gebracht von dem Ganzen, hat er dann in etwa gehört. Das ist das Nächste, was wir lesen, die Zehnten wurden überhaupt nicht mehr gebracht, also war es fast schon sinnvoll, diese Kammer für was anderes zu verwenden. Und natürlich können wir davon ausgehen, dass es nicht völlig unbegründet war. Wir sehen aus der ersten Geschichte und aus der letzten, die wir hören mit dem Schwiegersohn des Hohenpriesters, dass die Geistlichkeit bestimmt nicht ein besonderes Vorbild war im Glauben. Aber dennoch ist das auch keine Entschuldigung für das Volk, jetzt einfach die Abgaben sausen zu lassen. Denn wenn man sich die geistlichen Lehrer und Anführer spart, fehlt damit Unterweisung, Untermahnung, wodurch jeder Sünde, die danach kam, auch wiederum Tür und Tor geöffnet wird. Und unsereins hätte sich jetzt vielleicht überlegt, ob er zuerst die Leviten oder erst das Volk anmotzt. Aber Nehemia hat sich für etwas anderes entschieden. Er sieht die Verantwortung nämlich bei den Vorstehern des Volkes und geht zu denen hin und fragt, warum habt ihr das Haus Gottes im Stich gelassen? Warum habt ihr nicht danach geschaut? Es lag in eurer Verantwortung. Sie hätten nämlich hingehen müssen zum Volk, nicht erst Nehemia, der nach 10 Jahren wiederkommt und sagt, hey, ihr wollt Frieden mit Gott und Segen haben, dann gehorcht den Geboten und bringt den Zehnten. Denn so funktioniert das Ganze nicht. Und wenn sie auch gesagt hätten, ja, aber diese gottlosen Priester möchte ich ja nicht unterstützen, das ist egal. Es ist eure Verantwortung, den Zehnten zu bringen und Gott wird danach schauen, dass sie ihre Verantwortung ausführen. Es ist unser Ding, nach unserer Verantwortung zu sehen und das Ding der Vorsteher auch danach zu schauen und zu korrigieren. Und genauso hat auch die Gemeindeleitung heute eben solche Kompetenzen und Aufgaben. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, nachdem ich hier gepredigt habe und meine Steuererklärung fälsche, muss ich dafür auch gemaßregelt werden. Aber genauso hat auch jeder andere hier die Pflicht, wenn er in einer Gemeinde ist, sich einzubringen. Und ich meine, wenn nichts mehr gegeben wird und man weder Lehrer noch Räume hat, dann funktioniert das Ganze auch nicht mehr. Deshalb muss auch so etwas angesprochen werden. Und ja, wir können uns jetzt vorstellen, dass Nehemia keine entspannte Diskussion bei Kaffee und Kuchen mit denen geführt hat, wo jeder seine Meinung zu dem Thema sagen durfte und man am Ende zu dem Ziel kam, dass alle ein wenig Recht haben, sondern hier steht er stritt mit ihnen. Und bezeichnenderweise steht hier nur, was er gesagt hat, nämlich nach dieser Abmahnung, die sie ja wohl bekommen haben, werden sie nicht mehr arg viel geantwortet haben. Kann ich mir vorstellen und wird auch so sein. Und wir sehen wieder, es funktioniert. Er überrollt sie in ihrem Eifer, er holt die Leviten zurück und das Volk pariert genauso und bringt treu die Zehnten wieder. Anschließend macht er das einzig Richtige, um dem Ganzen ein wenig Langfristigkeit zu geben. Er setzt wiederum neue Leiter ein, die das Ganze kontrollieren, überwachen und organisieren sollen. Denn wir hatten gesehen, wenn die Leiter wegfallen und wenn die Leiter schlecht sind, funktioniert das Ganze nicht. Und damit, einfach um darauf nochmal die Aufmerksamkeit zu legen, das zieht sich durch das komplette Buch. Wenn Gemeinde oder Volk Gottes funktionieren soll, müssen gute und gottesfürchtige Leiter da sein. Und das sehen wir im ersten bis zum letzten Kapitel in diesem Buch. Von außen betrachtet, bis in Vers 13, hatten wir jetzt einen reibungslosen Ablauf. Eigentlich alles super. Wahrscheinlich jeder, der schon mal jemanden korrigiert hat, wird sich denken, oh Mann, wenn das bei mir doch nur halbwegs so gut funktioniert hätte. Ich meine, er sagt was und alle parieren. Er tritt absolut in Gottesfurcht und souverän auf. Er zeigt keinerlei Furcht. Besser kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. Aber jetzt in Vers 14 bekommen wir einen Blick quasi in sein Herz. Was geht ihm durch den Kopf in dieser ganzen Geschichte? Und dabei möchte ich nochmal an die Ausgangssituation erinnern. Er kommt zurück und steht erstmal vor einem Scherbenhaufen. Er hat genauso wie wir letztes Mal gelernt, dass das Krebsgeschwür der Sündhaftigkeit 12 Jahre langen Eifer in wenigen Jahren vernichten kann. Und Er steht da, sieht selbst, wie wir, der Zehnte wird wieder gebracht, der Tempeldienst läuft wieder, aber er betet nicht, Herr, erhalte es dieses Mal. Er hat nämlich auch keinen Grund zu erwarten, dass er es diesmal schafft, für die Ewigkeit einzurichten, dass es funktioniert. Er weiß auch um die Verdorbenheit des Menschen. Er weiß, dass er das böse Herz dieses Volkes nicht kurieren kann. Er kann eifern, um für eine Zeit seinen Dienst gut zu machen und das Volk auf eine gute Bahn zu weisen. Aber er weiß, wie das Ganze wieder enden muss. Als er zurückgekommen ist, hätte er sich auch sagen können, wozu sollte ich mich abmühen, wenn sie sowieso wieder alles kaputt machen, wofür ich hier eifere. Und so könnten auch wir, könntest du heute, wenn du in eine Situation kommst, sagen, warum sollte ich mich immer noch um diesen Bruder kümmern, wobei er doch immer wieder in Sünde fällt? Oder warum sollte ich weiter evangelisieren, wo sich doch eh keiner bekehrt? Und diese Fragen werden zwangsläufig immer wieder aufkommen, wenn wir eben von Menschen und ihrer Sünde enttäuscht werden. Aber in den bisherigen Versen haben wir gesehen, dass Nehemia ganz anders reagiert. Garantiert nicht mit Passivität oder dergleichen. Und das liegt daran, dass sein Antrieb nicht die Vision von einem funktionierenden Tempeldienst war und auch nicht eines gerechten Volkes, das er dazu bringt, bereit zu machen, den Messias zu empfangen, sondern sein Antrieb war zuallererst, Gott damit zu dienen und von ihm den Lohn zu empfangen. Und deshalb ist dein Gebet so, wie es hier steht, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge meine Wohltat nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Gedenke du es mir, sie werden es nicht gedenken. Bewahre du den Gedanken daran, denn sie werden es wieder zerstören. Er tut die Werke am Haus Gottes, aber für Gott, den Herrn selbst. Und das ist die Quelle seiner Kraft in dieser Sache. Und da musst du dich jetzt fragen, was ist deine Motivation zu dienen? Ist das die Vision einer zahlenmäßig großen Gemeinde? Oder dass sich dein Umfeld und deine Familie komplett bekehren wird? Diese Dinge sind gut und wir sollten unbedingt danach streben, aber wenn das unser einziger Antrieb ist, werden wir wohl oder übel irgendwann enttäuscht werden. Denn die Sünde frisst damals wie heute an jedem Werk, das getan wird für den Herrn. Kleiner Einschub, wir dürfen diese Gebete hier nicht als falsche Werksgerechtigkeit missdeuten. Nee, hier steht nirgends, dass er durch diese Wohltaten, die Gott ihm gedenken soll, gerecht werden will vor Gott, in den Himmel kommen will. Sowohl damals wie heute ist der einzige Weg, den Eingang in die Herrlichkeit zu bekommen, auf die Gnade Gottes und seine Vergebung zu vertrauen, die allein in Christus und seinem Werk am Kreuz ist. Und ja, deshalb auch da, soweit nicht missverstehen, wenn du nicht errettet bist und nicht die Gnade in Anspruch genommen hast, kannst du zu viel eifern, wie du willst, das wird dich nicht gerechter machen vor Gott. Wer seine Verlorenheit und Sündhaftigkeit nicht anerkennt und bei Christus Vergebung sucht, vollkommene Vergebung, der kann noch so viel fromm eifern, es wird ihm nichts bringen und ihn nicht retten. Aber wer diese Errettung hat, ist automatisch ein Diener Gottes und hat individuelle Gaben, die er im Volk Gottes einzubringen hat. Und genau das tut Nehemia hier und diese Aufgabe haben auch wir heute. Aber es kommt eben nicht nur darauf an, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Und das wird gerade dann eben deutlich, wenn man nicht mit den schönen Seiten des Dienstes, so wie bei ihm am Anfang in den ersten 12 Kapiteln, sondern mit den negativen konfrontiert wird. Nicht mit einer heranreifenden Gemeinde und vielen Bekehrten, sondern mit einer abfallenden Gemeinde und viel Sünde, die geduldet wird. Wenn man eben sehen muss, wie dieses Krebsgeschwür der Sündhaftigkeit an der Gemeinde frisst, an der man arbeitet, und der Dienst auf einmal mehr Kummer als Freude abwirft, dann wird man sehen, ob man nur für den Dienst und eine bestimmte Organisation eifert oder für Gott und die ewige Hoffnung. Denn das ist der einzige Gewinn, den man mir niemals nehmen kann. Und dabei möchte ich einfach Paulus zum Vorbild darstellen. Er schreibt in 2. Timotheus 4, 7 bis 8 am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Paulus wies auch einige Gemeinden zurück, die eine Vielzahl von Irrlehren ausgesetzt waren. Und viele Zustände, um die er sich hätte sorgen können. Und das hat er bestimmt auch gemacht und das ist auch gut und richtig so. Aber er hatte eben auch diesen offenen ich möchte es jetzt mal so nennen, Blick in den Himmel auf seine zukünftige Erwartung, die ihm die Kraft gegeben hat und die ihm auch Frieden gegeben hat an diesem, am Ende seines Lebens. Und dieser offene Blick ist es, der Paulus Kraft gegeben hat, durchzuhalten in allen Bedrängnissen und Schwierigkeiten und Niederschlägen und Rückschlägen in seinem Dienst, der Nehemia Kraft gegeben hat, hier in dieser Situation doch nochmal alles rumzureißen und es wieder zu einem guten Zustand zu führen, wie wir gelesen haben, und der auch dir und mir heute die Kraft geben kann, in jeder Situation für Gott allem Eifer dran zu setzen, um gegen Sünde vorzugehen, zu ermahnen, zu lehren, wie es Gottes Wort uns eben befiehlt. Denn in vielen Umständen werden die Leute dann nicht sagen, oh danke, dass du mich ermahnt hast. Oft schon, aber nicht immer. Und auch damit muss man dann umgehen können. Und das ist eben die einzige Quelle der Kraft und Motivation, die uns niemand nehmen kann. Ein anderes Beispiel sind die Reformatoren, was in diesem Jahr sehr beliebt ist. Auch Luther stand am Ende seines Lebens vor seiner Kirche. Ich habe das Zitat nicht gefunden, aber er muss etwas gesagt haben in die Richtung, als er dann die reformierte Kirche gesehen hat, die sind ja gar nicht gottesfürchtiger als die Katholiken, der Großteil der Kirchenmitgänger. Aber auch er wusste, an wen er geglaubt hat und für wen er geeifert hat und dass er ihm jedes Opfer und jeden Eifer hundertfach vergelten wird. Und so wie zu Luthers Zeit wird die Gemeinde auch heute angegriffen. Bei uns vorzugsweise durch Irrlehren und durch Sünde und Gleichgültigkeit. Und auch hier in Aalen werden wir vor dem nicht dauerhaft verschont bleiben. Und deshalb kann ich nur jeden hier heute auffordern, auf Grundlage von dem, was wir hier gelesen haben, bei Nehemia hat es funktioniert mit dieser Einstellung. Darum prüfe du deine Einstellung, damit auch du in dieser Situation, wenn sie kommt, vorbereitet bist. Wirklich mit diesem Blick Richtung Himmel, Richtung Ewigkeit gestärkt zu sein. Und niemand von uns weiß, wann die nächste Anfechtung kommt. Und darum lasst uns lernen, für eine heilige, Gott wohlgefällige Gemeinde zu eifern, aber mit Kraft der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Es ist nicht sicher, dass der Herr uns immer in jedem Dienst Erfolg schenken wird, aber sicher ist, dass jeder Gläubige, der Frieden mit Christus, Frieden mit Gott hat und erfüllt vom Heiligen Geist mit Eifer gedient hat, eines Tages diese Worte hören wird. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Damit möchte ich schließen.